Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Vom 9. bis zum 15. Februar 2026 findet der kostenlose Krautbusiness-Online-Kongress statt. Mein absolutes Herzensprojekt. Wenn du mit deinem Natur- oder Wildpflanzenwissen beruflich loslegen möchtest, dann melde dich jetzt kostenlos an unter www.lunaherbs.de. Ich freue mich auf dich.
Kraut History. Von Spinnerinnen, Seifensiederinnen und Lavendelweibern. Drei historische Berufe mit Wildpflanzen. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast für alle, die mehr über Wildkräuter und Heilpflanzen erfahren möchten. Heute tauchen wir ein in die Welt der vergessenen Kräuterberufe aus vergangenen Zeiten. Dieses Mal richten wir den Blick auf die vielen vergessenen, namenlosen Frauen, die diese Arbeiten mit Tatkraft Tag für Tag, Jahr für Jahr ausgeführt haben. Als Nebentätigkeit, als mobiles Gewerk oder, und das ist nur als Witwe möglich, in Zünften organisiert als Handwerk. Zuletzt widmeten wir uns Berufen, die eher männlich geprägt waren. Den harzverklebten Pechern, den über Land ziehenden Olitätenkrämern, den alpinen Wurzelgräbern oder den abenteuerlustigen Pflanzenjägern. Nun nehmen wir den Faden buchstäblich wieder auf und blicken zunächst in Spinnstuben und über verspannte Schultern, wo aus wilden Zutaten die feinsten Fäden entstehen. Wir wechseln weiter in die verräucherte Küche der Seifen- und Salbensiederin, in der starke Düfte den Geruch nach Schweiß, Tier oder Fäulnis übertünchen und aus Asche, Fett und Kräutern sanfte Pflege entsteht. Und vielleicht klopft dort ein Lavendelweib an die Tür, singend und mit einem Bündel duftender Pflanzen im Arm und ruft: "Kauft sein Lavendel." Wie so oft in der Frauengeschichte ist die Quellenlage dünn und dafür die Fantasie beim Ausschmücken der Storys umso höher. Doch wieder einmal dürfen wir uns inspirieren lassen und mit Respekt auf unsere Ahnen schauen, die ihr hartes Brot mit wilden Pflanzen verdient haben. Und jetzt geht's los mit den Spinnerinnen. Das Spinnen ist eine universale Kulturtechnik, die Menschen seit Jahrtausenden verbindet und die erstaunlich viel in der Mythologie, im Märchen oder in der Wirtschaftsgeschichte über Arbeit, Geschlecht und Gesellschaft verrät. Weiberhände drehen einen besseren Faden, heißt es im 18. Jahrhundert, denn sie seien feinfühliger, geübter und weniger rau als männliche Hände. Das zeigt, wie sehr Spinnen weiblich gelesen war. Die Kunst beim Spinnen besteht darin, einen nahezu endlosen, gleichmäßigen Faden zur weiteren Verarbeitung herzustellen. Denn die Natur macht es uns schwer. Sie stellt uns nur kurze Fasern zur Verfügung, wie zum Beispiel Bast, Stängel, Blätter oder Tierhaare. Spinnen ist eigentlich bestechend einfach, doch zugleich hochkomplex. Durch Verdrehen und Verdrillen, Geduld und Geschick entsteht ein Garn, das stark genug ist für Gewebe, Seile, Segel, Hemden oder heilige Tücher. Berufsbezeichnungen. Mit den Römern erreichen die ersten schriftlichen Überlieferungen zur Textilherstellung Europa und damit auch Berufsbezeichnungen. Auffällig ist, dass Quasilaria, die Spinnerin, nur als weibliche Berufsbezeichnung existiert, also genau wie die Hebamme. Es gibt kein männliches Pendant. Schon das Wort verrät also die enge Bindung an die Ausübende, die scheinbar nur eine Frau sein kann, während es Weber, Walker oder Wäscher in der Antike ebenfalls als männliche Wortform gibt. Die Frühneuzeit kennt spezialisierte Bezeichnungen wie die Flachsspinnerin, die Wollspinnerin oder die Hanfflachsspinnerin. Im sogenannten Verlagssystem, wir kommen darauf zurück, treten Heimspinnerinnen auf. Spinster ist Englisch und bedeutet bis heute eine unverheiratete Frau. Berufsbild und Arbeitsalltag. Das Spinnen ist eine Fertigkeit, bei der aus weicher, biegsamer und nicht selten pflanzlicher Materie mittels einer Spindel oder später eines Spinnrades ein langer, gleichmäßiger und eben möglichst feiner Faden gedreht wird. Mittlerweile geht das vollautomatisiert und millionenfach schneller als Jahrhunderte zuvor. Nach dem Spinnen folgen weitere Veredelungsschritte wie Zwirnen, Färben, Weben, Stricken und Nähen. Im Unterschied zu vielen Handwerken ist das Spinnen weder laut noch besonders schmutzig. Es lässt sich mit dem Hüten von Kindern oder Vieh verknüpfen und trainiert die Ausdauer, den Fleiß und die Fingerfertigkeit. Ergo die perfekte Frauenarbeit. Es ist monoton, kratzig und führt durch schlechtes Sitzen zu Verspannungen. Erst im 20. Jahrhundert kommen Arbeitsschützer außerdem dahinter, dass Faserstäube lungengängig sind und spitz wie Dolche einen ebensolchen Schaden anrichten können. Doch diese Erkenntnis dauert. Die Rohstoffaufbereitung ist harte, kräftezehrende Vorarbeit, egal ob die Faser vom Tier oder von der Pflanze kommt. Widmen wir uns dem Beispiel Flachs oder Lein, ein Material, das seit der Steinzeit für Schnüre, Matten, Netze und Tücher zum Einsatz kommt. Wir schauen uns die Arbeitsschritte kurz an, die übrigens genauso bei der Verarbeitung von Brennnesseln funktionieren, wobei diese brennende Gesellin noch weitaus mühsamer zu zähmen ist. Nach der Ernte gilt es, die langen Stängelbündel so zu präparieren, sodass sie mürbe werden. Üblicherweise stellt man dazu kleine Helferlein, die Mikroorganismen, an. Durch die sogenannte Röste, das meint die Vergärung mit Wasser, lösen sich nach einer Zeit von circa 1 bis 2 Wochen die holzigen Teile von den weichen Fasern. Mit der Breche verfeinert man die nunmehr getrocknete Faser und entfernt weitere Verunreinigungen. So lange, bis nach dem zeit- und kraftraubenden Schwingen und Hecheln durch einförmige, kreisförmige Schlagbewegungen am Ende das spinnfähige Material übrig bleibt. Während etwa die Magd den sogenannten Werg abbekommt, die grobe Faser, die sie vielleicht mit Spucke zu bändigen versucht, bekommt die Hausherrin die saubersten und zartesten Pflanzenteile. Erst jetzt beginnt das eigentliche Spinnen, mit der Handspindel oder dem Spinnrad. Der sogenannte Rocken hält die Fasern, die eine Hand zieht nach, die andere dreht. Und das Drallwunder tut seinen Dienst und irgendwann klappt diese Tätigkeit wie am Schnürchen. Seit dem 17. Jahrhundert arbeiten die Spinnerinnen zunehmend im sogenannten Verlagssystem. Sie erhalten Flachs vom Verleger, also ihrem Chef, und produzieren zu Hause unter Zeitdruck und müssen strikte Qualität und gewisse Lauflängen an Garnen erfüllen. Zitat: 12 Spinnerinnen sind nötig, um einen einzigen Weber mit Garn zu versorgen, heißt es. Ein Verhältnis, das verdeutlicht, wie unsichtbar, aber auch unverzichtbar die weibliche Heimarbeit war. Der Arbeitsalltag ist ein Geflecht aus Haushalt, Kindern, Stallarbeit und eben Spinnen. Meist abends, nah am Herd, wo Licht und Wärme vorhanden sind, entstehen die Fäden, die Europa kleiden. Immer wieder stoßen wir in der Malerei oder Literatur auf die Beschreibung von Spinnstuben, ein zwischen Idyll und Sündenpfuhl assoziierter Ort, in dem die Quellen, stets aus der Feder argwöhnischer Männer, Kungeleien, Klatsch und Kurzweil, vor allem aber sexuelle Ausschweifungen und Dekadenz vermuten. Es gibt zahlreiche Überlieferungen polizeilicher Regelungen, die die erwünschte Tugendhaftigkeit von Spinnstuben wiederherstellen sollen. Spinnen kann hingegen auch als Bestrafung herhalten. Wir kennen das häufig aus den Märchen, bei dem etwas Stroh zu Gold werden soll. Typisches Objekt. Spinnbares Pflanzenmaterial liefert direkt aus der Wiese vor allem die Brennnessel. Vom Feld kommen die Stängel von Flachs oder Hanf und Bäume schenken uns Bast wie die Ulme oder die Linde. Gängig ist natürlich auch die Verarbeitung von tierischen Fasern, also zum Beispiel vom Schaf. Das zentrale Werkzeug bleibt die Handspindel, ein 30 cm langer Stab mit einem sogenannten Wirtel als Schwunggewicht. Es verlangt nur eins, den berühmten Dreh herauszubekommen. Das Spinnrad, häufig aus Eiche, Buche, Ahorn oder dem Pfaffenhütchen gefertigt und ab dem Hochmittelalter aus China und oder Indien kommend, steigert die Geschwindigkeit. Später kommt der Fußantrieb und der Spinnflügel hinzu und erlaubt das gleichzeitige Spinnen und Aufwickeln. Tatsächlich ist es die Spinnerei, in der die Wucht der Industrialisierung ihren Anfang nimmt. 1738 wird die erste Spinnmaschine in England konstruiert. Rund 30 Jahre später folgt die Spinning Jenny und die Waterframe, die erste in größerem Umfang eingesetzte industrielle Spinnmaschine mit Wasserantrieb. Schlag auf Schlag entstehen mechanische Spinnereien und wer sich mal ins rheinische Ratingen verirrt, findet dort die erste auf dem Kontinent, gegründet vor knapp 250 Jahren. Als die Dampfkraft die Weltherrschaft übernimmt, explodiert die Textilindustrie förmlich. Ein Stück Tuch, für das man früher Wochen brauchte, kann nun in wenigen Tagen gewebt werden. Image und soziales Ansehen. Wir assoziieren heute die Heimspinnerei mit Heimeligem, Hygge at its best. Wir stellen uns lachende Frauengruppen vor, die gemeinsam wortwörtlich flachsen und scherzen, plaudern und Geschichten spinnen. Die Bibel und der Talmud legen für das Abendland den Grundstein für das Sinnbild eines gottgefälligen Lebens beim Spinnen. Keusch, rein und ausdauernd, wie wir etwa in den Sprüchen Salomos lesen. Zitat: Sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft mit emsigen Händen. Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Sie webt Tücher und verkauft sie. Im Übrigen ein ganz interessantes Zeugnis für eine Tätigkeit mit dazugehörigem Geschäftsgebaren. Doch üblicherweise handeln die Frauen nicht, sondern haben die möglichst makellosen Garne zu miserablen Konditionen abzuliefern. Und hier kippt das Bild der lustigen Feierabendrunde oder der hingebungsvollen Hausfrau, deren Hände niemals stillstehen sollen. Ein Gespinst aus sozialer Kontrolle und Abhängigkeit webt sich stets mit in die Fäden. Entlohnung. Obschon die Frauen also permanent werken und wirken, profitieren sie wenig davon, denn der Lohn ist gering. Den Gewinn streichen die Verleger, Manufaktur und später die Fabrikbesitzer ein. Zudem ist der Gender Pay Gap selbstverständlich auch keine Erfindung der Jetztzeit. Im 18. Jahrhundert verdienen Spinnerinnen im Erzgebirge oder im Vogtland oft weniger als ein Viertel eines männlichen Tagelohns. Entwicklung. Schon vor 11.000 Jahren finden wir Spuren des Spinnens. Wir finden Spinnenwirtel in Frauengräbern von vor 7.500 Jahren, die bis in den Tod mit dieser Tätigkeit verwoben sind. In der griechischen Mythologie webt Penelope, die Nornen spinnen die Schicksalsfäden, in der nordischen Mythologie und im Märchen treffen wir auf bekannte Figuren mit Spindeln in der Hand, wie etwa bei Frau Holle oder bei Rumpelstilzchen. Und halt nur kurz, diese eine Story, weil sie die Macht der Frauen, Rache, Grusel, Ekel und Gift so großartig miteinander verspinnt. Die begabte, aber hochmütige Weberin Arachne fordert Athene, die Göttin der Handarbeit, zu einem Wettstreit heraus. Mit Bravour webt sie einen sagenhaften Teppich, den die Göttin voller Groll und Neid zerreißt. Arachne ist eingeschüchtert und erhängt sich. Doch Athene lässt sie nicht sterben, sondern versprüht das Gift des Eisenhuts und Arachne verwandelt sich in eine Webspinne. Sie ist auf alle Ewigkeit dazu verdammt zu weben und an Fäden zu hängen. Schau dir daraufhin die Achtbeinigen in der Haus- oder Kellerecke nochmal genauer an. Die Fäden in diesen Geschichten verzwirnen sich zu einem dichten Gewebe und deuten häufig das Spinnen als Verbindung zwischen Kosmos, Welt und Unterwelt. Es steht für die ordnende Hand, die das Chaos aus Fasern und Fäden sortiert. Nun haben wir den Faden verloren. Dabei wollen wir noch von Europas Garnhunger berichten. Überall verdrehen und verdrillen die Frauensleut, wie die Quellen berichten, was die Fasern hergeben. Die Angst vom Zerreißen des Fadens stets im Nacken. Garnsammler ziehen mit geübten Augen über Land und erwerben für ein paar Kreuzer die feinen Fäden, um daraus edle Tuche weben zu lassen. In deutschen Landen sind Schlesien und Westfalen, Sachsen und Lausitz Schwerpunktregionen, in denen im Sommer der Leinenmassen blau blüht und etwa für Böhmen im Jahr 1800 321.000 Flachsspinner belegt sind, die 600.000 Stück Leinwand herstellen. Das Gespinst aus Fäden bedeckt den alten Kontinent. Vor allem unter Friedrich dem Großen breiten sich Manufakturen im 18. Jahrhundert aus. Noch ist die Baumwolle aus Übersee in den Kleiderschränken nicht angekommen. Noch etablieren sich heimische Tuchwebereien, Färbereien und Spinnsäle. Der deutsche Maschinenbau läuft auf Hochtouren, die Dampfkessel pfeifen. Zahllose und namenlose Hände wirken mit am großen Schwungrad der Industrialisierung und damit an der Erweckung des fossilen Zeitalters mit, dessen Feuer bis heute lodern. Auch wenn Männer zunehmend in die weibliche Domäne der Textilverarbeitung eindringen, sei es als Konstrukteure, Ingenieure, Aufseher oder einfache Arbeiter, sind die Frauen weiterhin nicht wegzudenken. Zitat eines zeitgenössischen Chronisten: Das Spinnen geschah in den großen Spinnereien ohne Unterschied von Männern und Weibern, jedoch nahm man letztere lieber, weil sie einen besseren Faden spinnen sollen. Zitat Ende. Und während sich die einfache Arbeiterin die Finger in den Fabriken blutig spinnt, wird das häusliche Spinnen zum wohlfeilen Zeitvertreib einer gehobenen Oberschicht. Gleichzeitig bleibt das Spinnen ein Politikum, in das sich viel Dunkles mischt. Im Feudalsystem ist die Abgabe von Garnen eine Schuldigkeit an den Gutsherrn. In Spinnhäusern gibt es Zwangsarbeit und in den Fabriken entfesselt sich die Idee von Markt, Kapital und Profit. Es ist kein Zufall, dass bekannte Denker wie Marx und Engels im Umfeld von Textilfabriken ihre maßgeblichen Impulse erhielten. Bedeutung. Und heute? Das Handspinnen lebt als Kunsthandwerk, als museale Praxis und vor allem als Alltagstechnik in anderen Teilen der Erde fort. Immer noch liefern Faserpflanzen entscheidende Rohstoffe, auch wenn der Umgang mit Lein, Hanf oder gar Brennnessel hier und heute weitgehend in Nischen stattfindet. Die weltweite Textilindustrie produziert in rasender Geschwindigkeit in jeder Sekunde neue Fäden und Fast Fashion als Knochenjob von Frauen, die weiterhin von der Hand in den Mund leben. Spinnerinnen liefern Stoff für Geschichten, weil sie selbst welche erzählen. Sie liefern den Stoff für die Mode, weil sie am Beginn der Traumklamotten stehen. Und sie liefern den Stoff für Zoff, weil sich nicht zuletzt an der Spinnerei die Auseinandersetzung um die Schattenseiten der Industrialisierung entzündete. Die Seifensiederin. Zitat. Obgleich Frauenzimmer das Seifekochen verstehen und es Haushaltungen gibt, in welchen die Hausfrau eine so gute Seife zu sieden versteht, wie sie nur von den Seifensiedern geliefert werden kann, so ist doch noch so mancher praktischer Handgriff dabei nötig, der nur durch das immerwährende Treiben eines solchen Gewerbes durch Erfahrung erlernt werden kann, sagt ein Lexikon im 18. Jahrhundert und schenkt uns dabei eines der wenigen überlieferten Quellen über die Wirksamkeit von Frauen in diesem Gewerbe. Ein scheinbar reines Handwerk, doch gefährlich, langwierig und kostspielig. Es geht an mancher Stelle Hand in Hand mit dem Herstellen von Heilsalben und rückt die Tätigkeit der Seifensiederin in die Nähe der arzneikundigen Kräuterfrau, auf deren Spuren wir uns nun begeben. Berufsbezeichnungen. Seifensieder, die weibliche Form, kommt nur dann vor, wenn Frauen als Witwen oder innerhalb der Familie Seifen sieden. Als Kräuterfrau, die auch Seifen und Salben herstellt, ist sie diffuser belegt, wird aber deutlich verbreiteter gewesen sein. In den Klöstern kennen wir die Salbenherstellerin Unguentaria und die Apothekaria. Berufsbild und Arbeitsalltag. Bis zum heutigen Tag braucht es ein sauberes Maß an Kenntnis und Konzentration, um ein vermeintliches Alltagsprodukt herzustellen, von dem die wenigsten wissen, dass es aus eher unappetitlichen Zutaten wie Talg und Asche besteht. Herzstück beim Seifensieden ist die Kunst, eine gute Lauge, meint eine alkalische Flüssigkeit herzustellen. Gott erhalze die fettsauren Salze, so lautet der Zunftspruch der Seifensieder. Wer Seife siedet, hantiert mit allerlei Flüssigkeiten, die in ihrer Zusammensetzung und Kombination das perfekte Stück Reinigung versprechen. Zunächst gilt es, die Asche einzuweichen und abzuseihen. Kalk, Wasser und Fette kommen hinzu und damit Chemie ins Spiel. Was für Dämpfe da entstehen und welche Schutzvorkehrungen die Menschen getroffen haben, wissen wir nicht. Wir hoffen es bloß, denn die Chose ist gestern wie heute stark ätzend. Das Ganze köchelt dann lange vor sich hin und die Masse dickt ein und verseift. Nun betreten endlich unsere Wildpflanzen die Bühne und wenn wir uns vor allem im häuslichen Kontext bewegen, dürfen wir auch auf Frauen treffen, die genau wissen, was noch in die Seife soll. Zum Beispiel Lavendel, Rosmarin oder Melisse für den guten Duft, Johanniskraut, Beinwell, Arnika oder Nadelholzharze für die Heilwirkung oder Färbepflanzen wie Brennnessel oder rote Beete für die Optik. Anschließend gilt es, das Gemisch auszuhärten. Dazu füllt man den sogenannten Seifenleim in Holzformen und lässt ihn abkühlen, bevor man ihn in Blöcke schneidet und mehrere Wochen durchtrocknen lässt. Das ist das ganze Geheimnis, dessen Details kaum zu entschlüsseln sind, haben wir doch nahezu keine Belege, in denen die weibliche Sicht auf die Seife dokumentiert ist. Seifensieden als Beruf entwickelt sich mit dem Aufkommen der Zünfte, deren Zugang Frauen üblicherweise versperrt ist, es sei denn, sie agieren als Witwe. Wer Seifensieden erlernen will, absolviert ab dem 14. Jahrhundert eine dreijährige Lehre, die mit dem Sieden einer buntfleckigen Seife ihren Höhepunkt erreicht. Die professionelle Herstellung verlangt auch eine Qualitätsprüfung, die mit dem Probieren der Seife einhergeht. Die Rohstoffe für die Seife kommen beim nicht professionellen Seifesieden vom eigenen Hof, in größerem Umfang für die städtisch orientierte Siederei von Metzgern, Knochenhauern und Aschenmännern. Typisches Objekt. Typische Objekte sind Siedekessel aus Kupfer und Holzformen für Seifenblöcke. Image und soziales Ansehen. Im späten Mittelalter war Seifensieder in einigen Regionen ein Schimpfwort für eine kulturlose Person. Das hat damit zu tun, dass Seifensieder häufig in die Nähe der Tierverwerter gerückt werden, was an der Schwelle zum Unehrenhaften steht. Seifensieden ist paradoxerweise zunächst ein eher schmutziges Handwerk. Nötig ist der Unschlitt, für weiße Seife unentbehrliches Tierfett und Pflanzenöle in eher geringer Qualität. In der Zunftordnung tauchen die Seifensieder daher oft im Verbund mit den Licht- und Kerzenziehern auf. Quellen gibt es zum Beispiel aus Augsburg, Prag, Wien oder Ulm aus dem 14. Jahrhundert. Hier finden wir auch spannende Hinweise auf die Zusammensetzung, etwa, dass man nicht übermäßig viel an billigem Tran verwendet. Ganz anders kann es im häuslichen Kontext ausgesehen haben. Hier stellen wir uns gern den dampfenden Kessel und die bezopfte Frau mit Schürze vor, die mit kenntnisreichem Blick die Fette in Augenschein nimmt und mit prüfender Nase die Güte des Lavendels testet. Das kann, muss aber so nicht gewesen sein. Immerhin dürfen wir davon ausgehen, dass auf den Höfen einiges zusammengerührt worden ist. Nicht zuletzt eben auch heilkräftige Salben, deren Wissen um die richtigen Zutaten stets eine Frauendomäne gewesen ist. Entlohnung. Auch hier unterscheiden wir zwischen der städtisch zünftigen Produktion mit relativ stabilem Absatz und hohen Abgaben sowie der ländlichen Selbstproduktion von Seife, die mutmaßlich im Tausch zu anderen Naturalien ihren Wert erhalten hat. Entwicklung. Die Idee der Seife setzt das Bedürfnis nach Sauberkeit voraus. Die Bewertung von Reinlichkeit hat sich sicherlich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Doch ist das Angewidertsein bei mangelnder Hygiene, bei Fäkalien oder Schweiß ein Phänomen, das selbst im Tierreich verbreitet ist. Hintergrund ist die instinktive Verhaltensweise, auf diese Weise Keimen und damit Krankheiten aus dem Weg zu gehen. Wer erstmalig auf die Idee kam, Fett und Asche als Reinigungspaste zusammenzurühren, ist nicht überliefert. Archäologische Funde belegen, dass Seifensieden bereits bei den Sumerern und damit reisen wir in eine Zeit von ca. 2800 Jahre vor Christus zurück. Die Griechen perfektionieren das Ganze, investieren in öffentliche Gesundheitsmaßnahmen wie Wasserleitungen, Zisternen und Badehäuser. Es gibt Baderituale, bei denen garantiert auch reinigende Substanzen eine Rolle spielen. Die Römer sind mit ähnlichen Wassern gewaschen, denn Sauberkeit ist in der Antike eine Lebenseinstellung. 385 nach Christus finden wir den Beruf des Saponarius, des Seifensieders, erstmalig belegt. Von Frauen ist hier allerdings nichts zu lesen. Jedoch, unter Karl dem Großen um 800 finden wir Hinweise aufs häusliche Seifekochen jenseits der Alpen. Der alte Kaiser liebte das Baden, etwa in heißen Quellen wie in Aachen. Das eigentliche Seifensieden ist eine Erfindung der Araber. Während zuvor und auch heute in Hobbyanleitungen die Kaltverseifung dominiert, hantierte man im Orient mit Olivenöl, Natronlauge und Kalk und verkochte das Ganze. Mit diesem Verfahren gelingt eine feste Seife. Mit der Ausbreitung des Islams schwappt die Seifenidee nach Europa und fällt insbesondere in Marseille und Venetien auf parfümierten Boden. Die Pestwellen im 14. Jahrhundert macht dem aufkeimenden Hygieneverständnis paradoxerweise erstmal den Gar aus, hält man doch das Badewesen und das Wasser allgemein für den Quell allen Übels. Die Quellen legen den Fokus auf die spirituelle Reinheit. Mit der Reformation ist die sinnliche Körperpflege out. Schmutz wird zum moralischen Signe. Und doch, das Waschen und Reinigen ist und bleibt ein Thema, das unter Garantie in Frauenhand bleibt und im Verborgenen wirkt. Bis zur industriellen Herstellung bleiben edle, hochwertige und parfümierte Seifen Luxus. Im 19. Jahrhundert explodiert der Seifenkessel dann förmlich, genauso wie wir es beim Spinnen gesehen haben. Der Chemiker Nicolas Leblanc erfindet 1791 ein Verfahren zur künstlichen Herstellung von Soda aus Kochsalz, ein Natriumsalz, das für die Seifenherstellung sehr gut funktioniert. Und diese Erfindung markiert den Beginn der Massenproduktion. Noch wichtiger ist aber vielleicht die nunmehr wissenschaftlich nachgewiesene Bedeutung von Hygiene durch Männer wie Louis Pasteur, Ignaz Philipp Semmelweis oder Robert Koch. Sie erkennen den Zusammenhang zwischen Erkrankungen, Mikroben und Sauberkeit. Hygiene wird zum neuen Glaubenssatz. Sanitäranlagen entstehen, weiße Fliesen und Porzellanschüsseln erobern die Waschräume und am neuen Diktat der weißen Wäsche schrubben sich die Frauen die Hände mit Soda blutig. Sie weichen ein, brühen, schlagen, kneten und malträtieren das Waschbrett. Über die zunehmend verbreiteten Haushaltsschulen, das Militär und Plakatkampagnen, Zeitungen und Broschüren nimmt die öffentliche Gesundheitserziehung einen bis dato völlig neuen Raum ein. Eine Aufklärungswelle über die Bedeutung der täglichen Körperreinigung schwappt durch die Landen und damit flutscht die Seife final in den Alltag. Persil, Atta, Imi. Im Dunstkreis der deutschen und damals weltmarktführenden Chemieindustrie etablieren sich Familienbetriebe wie Henkel und Dalli und sorgen mit ihren Produkten für porentiefe Reinheit deutscher Stuben und auf der Haut. Bedeutung. Aktuell ist das Seifensieden kein anerkanntes Handwerk mehr und die vielen siedenden Frauen sind im Verlauf der Jahrhunderte unsichtbar geblieben. Dafür sieden Frauen heute täglich online-tauglich Seife. Unzählige Tutorials, Checklisten und Rezeptideen tummeln sich auf den digitalen Seiten und auch du kannst mit einem gerüttelt Maß an Achtsamkeit mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Wem das explosive Hantieren mit Chemikalien zu aufregend ist, kann sich auch aus wenigen Pflanzenteilen und Wasser einen reinigenden Schaum für Gesicht, Hände oder Geschirr selber machen. Und das geht so. Pflücke frische Birkenblätter, zerkleinere sie und gebe sie in eine Plastiktüte. Füge etwa eine Tasse Wasser hinzu und schüttle das Ganze und fertig. Ganz ähnlich und ohne kompliziertes Sieden funktioniert das auch bei Seifenkraut oder der Rosskastanie. Beides Pflanzen, die voller Seifenstoffe, also Saponine, stecken. Und so können wir also die Tradition der Seifensiederin fortführen und mit allerlei Kräutlein von der Wiese experimentieren und dazu stark duftende Pflanzen wie Rosmarin oder Salbei nehmen oder heilende Pflanzen wie die Ringelblume oder Kamille oder natürlich mit dem Klassiker arbeiten, dem Lavendel. Du hast keinen daheim? Dann schließ mal die Augen, lausche und rieche. Das Lavendelweib. Berufsbezeichnungen. Die Wiener nennen sie Lavendelweiber. Sie gehören zum Straßenbild des vorvergangenen Jahrhunderts wie auch andere Wanderhändler und Straßenverkäufer. Dabei handelt es sich um häufig verwitwete oder alleinstehende Frauen, die außerdem noch allerlei andere Schmuckpflanzen anbieten. Man kennt sie dann auch als Blumenfrauen oder Gewürzweiber, wenn sie Küchenkräuter auch mitverkaufen. Berufsbild und Arbeitsalltag. Sie ziehen von Haus zu Haus und bieten singend und rufend ihre duftenden Waren an. Lavendelweiber verkaufen Sträuße, duftende Säckchen gegen Motten und vielleicht andere Duftpflanzen wie Salbei, Oregano oder Thymian. Der Löwenanteil in diesem Job dürften Frauen gewesen sein, die aus dem Balkan über Ungarn vor allem nach Wien kommen, wo wir die beste Quellenlage haben. In bunten, bodenlangen Röcken singen sie oft zu zweit und zweistimmig. Wer kauft's Lavendel, ein Lavendel, Hedido, zwei Kreuzer, das Büschel, wer kauft's mal eins so? Nicht wenige stammen aus Romnia-Familien, manche bieten als Zusatzprodukt noch das Wahrsagen an. Daher stammt auch die Wiener Redewendung Lavendelschmäh oder Kahn Lavendelsreden. Viel wissen wir nicht über die realen Lebensumstände. Die wenigen Belege blicken von oben aus Sicht der Wissenden, Schreibenden und Machthabenden auf die Fahrenden, deren Arbeitsalltag von bitterer Armut, sozialer Ausgrenzung und körperlicher Belastung geprägt war. Wenn wir heute fröhlich wandernd über die Berge ziehen, hat das nichts mit dem Mühsal des Unterwegsseins vergangener Jahrhunderte zu tun, von der quälenden Unsicherheit, eine nächste Mahlzeit zu bekommen, einen einigermaßen sicheren Schlafplatz zu finden, von körperlichen Verrichtungen ganz zu schweigen. Das Ausgesetztsein ist wörtlich zu nehmen. Inwieweit die Frauen eingeführte Handelsrouten auf dem Balkan genutzt haben, ist spekulativ, macht aber Sinn. Unter Umständen gibt es auch einen entsprechenden Austausch mit anderen Fahrenden, etwa den Lumpensammlern für die Papierindustrie, den Flickhandwerkern oder den Teppichhändlern. Weitere Hemmnisse auf dem Weg sind Ernte- und Wetterabhängigkeiten sowie die beschränkten Tragekapazitäten. Hauptsaison für die Lavendelweiber ist naturgemäß der Hochsommer. Was im Anschluss mit den Frauen geschieht, wissen wir nicht. Vielleicht sammeln, trocknen, bündeln und verkaufen sie andere Blumen. Für das Wien im Jahr 1896-97 sind 440 sesshafte Händler mit Naturblumen und 122 Blumenhausiererinnen dokumentiert. Der Verein für Sozialpolitik berichtet um die Jahrhundertwende, dass auch junge Frauen und Kinder ihre Waren auf der Straße und in Vergnügungslokalen wie im Prater verkaufen. Typisches Objekt. Echter Lavendel stammt aus dem westlichen Mittelmeergebiet. Schon die Römer liebten ihn und nahmen ihn sogar mit in ihre Schlachten. Als Pflanzenwasser macht der lila Lippenblütler Karriere bei Hofe, etwa von Königin Elisabeth I. oder im Kölnisch Wasser, der berühmten Firma 4711. Denn gute Luft und angenehmer Duft sind in stinkenden Städten eine Wohltat. Daher ist den Lavendelweibern ein gewisser Absatz garantiert. Sie treten mit Körben und Kiepen auf, in denen sich Säckchen oder Bündel mit getrockneten Kräutern befinden. Ihr buchstäblicher Verkaufsschlager ist der typische Klagegesang. Sogenannte Kaufrufe sind seit dem 16. Jahrhundert belegt. Auf YouTube findest du einen Track, in dem die fidelen Hüttendorfer das Lavendelweib besingen und scheinbar überlieferte Melodien aufgreifen, die an Leierkastenmusik erinnern. Image und soziales Ansehen. Die Lavendelweiber sind garantiert nicht auf Rosen gebettet. Von den Wellnessqualitäten ihrer Ware dürften sie nicht unbedingt profitiert haben. Zu Fuß und mit Karren unterwegs ziehen sie über Land, ohne Schulbildung und festen Wohnsitz, und damit stehen sie außerhalb der ständischen Ordnung. Nomadische Lebensweisen sind bis auf den heutigen Tag verpönt. Neben den mobilen Kräuterfrauen treffen wir auf den rumpeligen Straßen Europas auf Kesselflicker, Korbmacher, Drucker, Spielleute oder Abdecker und Scharfrichter. Wer nicht ein dringendes Anliegen hatte, meidet diese Berufsgruppen wie der berühmte Teufel das Weihwasser. Auch wenn man nach konservativen Schätzungen rund 5-10% der Bevölkerung dazu zu zählen waren. Man rümpft die Nase über die mobilen Kräuterweiber und kauft zugleich Wohlriechendes. Entlohnung. Falls die Blumenfrauen ihre Ware selbst pflückten, erhalten sie in der Saison einen Tageserlös, den sie mutmaßlich selbst einstreichen können. Belegt ist aber auch, dass nicht wenige stationäre Händler selbst Hausiererinnen ausschicken, um den unangenehmen Lauf- und Bittjob nicht machen zu müssen und im besten Fall an die Frauen eine kleine Provision zahlten. Entwicklung. Die Blütezeit der lilafarbenen Büschel, die Frauen feilboten, dürfte im 18. und 19. Jahrhundert gelegen haben und eben vor allem in Südosteuropa und in Österreich belegt sein. Die Regulierung des Arznei- und Pflanzenhandels und das Entstehen von Drogerien macht den mobilen Handel den Gar aus. Doch halt! Weiten wir den Blick auf die Frage, wo denn heute die meisten Heil- und Gewürzpflanzen für Europa herkommen, landen wir wieder in den Bergen des Balkans. Schon zu kommunistischen Zeiten bediente vor allem Albanien auf der Balkanhalbinsel die Welt mit Kräutern. 100.000 Menschen erwirtschafteten in dieser Zeit jährlich 50 Millionen Dollar Devisen für die Diktatur unter Enver Hoxha bis in die 80er Jahre. Heute beträgt das Handelsvolumen für Heil- und Gewürzkräuter zwar nur noch 25 bis 30 Millionen Dollar, trotzdem sind Kräuter das wichtigste Exportgut des EU-Anwärters mit zigtausend Kleinbetrieben. Und immer noch sammeln Menschen in entlegenen Bergregionen von Hand Melisse, Wacholder oder Thymian. Lavendel, Salbei und Oregano sind weiterhin begehrte Handelsgüter. Tees, Naturkosmetik, Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Die westlichen Drogerien bersten vor diesen Balkankräutern. Bedeutung. Lavendelweiber haben die größeren und kleineren Städte mit wild gesammelten Pflanzen versorgt. Sie transportieren Klischees und Sehnsuchtsvolles und kitzeln unsere Nase mit dem Duft der guten alten Zeit. Lavendelsäckchen erobern die Salons und Stuben der gehobenen Schichten, während die Frauen, die sie verkaufen, sicherlich am unteren Ende der Gesellschaft angesiedelt waren. Und Überraschung, noch immer gibt es jede Menge namenloser Frauen, die unter wenig romantischen Arbeitsbedingungen Lavendel für die westliche Duft- und Wellnesskultur sammeln. Wir enden also mit einer kräftigen Lavendelduftspur in der Nase und erinnern an die enormen Leistungen von Frauen, die sich wie Gerüche in der Geschichte verflüchtigt haben. Die einen hielten die Fäden in der Hand, die anderen verwandelten Übelriechendes in Wohlbefinden und die dritten verdingten sich ungeschützt auf den Marktplätzen und Straßen. Sie alle eint, Natur in Kultur zu überführen und durch ihr Geschick auch an unserer Geschichte mitgeschrieben zu haben. Ihnen allen widmen wir diesen Track in großer Ehrerbietung und halten Ihr Andenken wach. Ganz lieben Dank für dein Interesse bis hierhin, und wenn du noch mehr über Krautberufe erfahren möchtest, melde dich zum Kongress von Melanie an. Alles dazu erfährst du über die Internetseite lunaherbs.de. Bis zum nächsten Mal, grüßt für heute deine Mo.